Börsenradio Network AG. Die Expertenmeinung.
Hallo, mein Name ist Jan Burgert, ich bin der CEO von Barrels.
Andi Groß aus dem Studio des Börsenradio. Herr Burgert, vergangenen Sonntag, da hatte ich als alter Triathlon-Profi den ganzen Tag vom Fernseher verbracht. Es war die Ironman-Weltmeisterschaft in Nizza. Sponsor Winfast. Winfast, muss ich kurz überlegen. Aber dann habe ich gesehen, die Autos des Herstellers aus Vietnam haben dann unter anderem die Wendepunkte auf der Marathonstrecke markiert. Warum geht Winfast aus Vietnam diesen Weg nach Nizza zur Ironman-Weltmeisterschaft?
Also zunächst muss ich natürlich erstmal tiefste Bewunderung ausdrücken, Herr Groß, weil also Ironman ist schon natürlich was, wo ich sage, dass, keine Ahnung, ich fühle mich ja schon sportlich, aber das würde ich wahrscheinlich nicht schaffen. Und dann die Brücke würde ich nicht schaffen. Macht vielleicht Sinn, dass da ein Elektromobilitätshersteller sich werbetechnisch positioniert, wenn der jetzt eine wahnsinnig lange Reichweite hätte. Das ist bei Winfast aber nicht der Fall. Also da muss es dann schon, glaube ich, ein anderes Rational geben, warum die sich da positionieren. Und dann ist es natürlich so, dass es so viel mehr Hersteller heute gibt, dass es auch nicht mehr so viele freie Plätze gibt, wo man sich dann möglicherweise marketingseitig dann noch unterbringen kann. Sportseitig war das immer schon durch unsere Premiumhersteller in Deutschland dominiert. Aber grundsätzlich macht das natürlich schon Sinn, weil man über eine sehr, sehr lange Zeit, so wie Sie gerade gesagt haben, in den Wendepunkten, dann in einem spitzen Publikum sich schon entsprechend positionieren kann. Aber das ist ja auch nicht alles, was Winfast im Moment ausmacht.
Was ist denn jetzt das Spezielle bei Winfast? Die sind ja kürzlich an die Börse gegangen, wahnsinniger Hype, waren kurzfristig nicht der teuerste, aber einer der wertvollsten Automobilhersteller der Welt, ja, für wenige Momente könnte man sagen, wenn ich es übertreibe. Hat dann die Realität, die Fantasie eingeholt?
Ja, ich bin immer so ein bisschen geneigt, dann zu sagen, ja, wieder ein nächster Speck. Weil das ist ja natürlich schon immer so ein bisschen unabhängig davon, ob es jetzt ein Automobilhersteller ist oder auch irgendein anderes Unternehmen. Specs in vielen Fällen zeigen ja immer diese gleiche Tendenz auf. Relativ schnell nach IPO geht's durch die Decke und dann seiert es an vielen Stellen dann auch irgendwie dahin. Das ist ja nicht das erste Mal. Das gibt's ja bei Canoo, bei ganz, ganz vielen unterschiedlichen Beispielen, die wir da in letzter Zeit gesehen haben. Aber in der Tat war das noch gepaart, dieser Spec mit wenigen Aktien im Streubesitz, glaube ich, unter 1%. Und dann führt das natürlich dazu, dass relativ geringe Bewegungen in dem Fall dann zu sehr, sehr hohen Ausschlägen führen. Boom, auf einmal 85 Milliarden Dollar Marktkapitalisierung. Dann stritt man sich so ein bisschen, ist es Platz 3, 4 jetzt der wertvollsten Hersteller in der Liste. So oder so teilweise eben wertvoller als Ford und GM zusammen an dem Tag, wo es dann beim Nasdaq gelauncht wurde. Das ist natürlich dann schon verwunderlich, insbesondere deswegen, weil man sich dann irgendwie Zahlen anschaut. Ja, sind auch schon Fahrzeuge in Vietnam verkauft worden, aber weltweit natürlich so gut wie gar nichts und steht null in der Relation. Und dann sieht man natürlich auch ein paar Tage später, dass ein großer Teil eigentlich dieser Strecke auch schon wieder zerstört worden ist und in der Realität angekommen. Und das Gleiche ist bei NIO ja auch der Fall. Also das wäre auch viel, viel höher bewertet, jetzt wieder bei 12 Milliarden, was auch für die Zahlen noch relativ viel ist, aber normaler als vorher. Aber ich glaube, das ist ein bisschen normaler Gang der Dinge, wenn wir über Specs reden, zumindest mal im ersten.
Aber jetzt auch speziell in diesem Thema Elektroautos, Elektromobilität, verstehe das so, dass Anleger immer darauf hoffen, darauf setzen, das ist jetzt die nächste Tesla, in die ich hier investiere.
Ja, also neben Tesla, klar, gibt es aus den USA, um das ein bisschen abzuräumen, schon noch ein paar mehr. Gibt es natürlich die Rivians, die jetzt auf die Pickups fokussiert sind, oder auch Fisker, ein anderes Beispiel für einen Spec, also ursprünglicher Designer Hendrik Fisker. Genauso gibt es aber auch aus der Türkei, Tok, haben Sie vielleicht schon mal gehört. Dann Winfast haben wir drüber geredet und dann natürlich war auch bei der IAA im Riesenthema viele chinesische Unternehmen. Also das Thema Elektromobilität im Sinne von ist einfacher, natürlich nicht günstiger, aber einfacher zu konstruieren als ein Verbrennungsmotor oder ein Verbrennungsfahrzeug, hat eben dazu geführt, dass viele unterschiedliche Länder da auch ihr Heil drin sehen, Fahrzeuge auf der Elektromobilitätsseite zu produzieren. Und ja, da haben Sie völlig recht, dieser überbewertete Tesla-Wert, das ist natürlich immer ein Thema gewesen, das will ich auch erreichen. Aber im Moment wird man natürlich auch ein bisschen in die Realität zurückgeholt, alleine schon deswegen, weil Tesla, will ich sagen, im Monopol unterwegs war, aber mehr oder weniger im Monopol. Es gab ja so gut wie überhaupt gar keine Wettbewerber eigentlich so in den Zeiten von vor 10 Jahren. Und wenn man ein Elektrofahrzeug haben wollte, dann war es eben ein Tesla. Und das hat sich natürlich geändert. Es gibt wahnsinnig viele Hersteller jetzt. Es gibt in jedem Segment Wettbewerb. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit natürlich gering, dass man den zweiten Tesla jetzt findet, weil sich die Fahrzeuge jetzt auch nicht so immens unterscheiden.
Sie hatten jetzt ein paar Namen genannt, auch aus den verschiedenen Ländern, und hatten mich gefragt, ob ich die Namen schon mal gehört habe, nicht ansatzweise. Ist das auch so ein grundsätzliches Thema, dass Elektroautos weltweit eigentlich keiner kennt?
Ja, das ist so. Also wir haben eine Umfrage gemacht, da ging es aber im Wesentlichen eigentlich um die chinesischen neuen Hersteller, jetzt mal am Rande bemerkt, auch mehr als 300, die es da gibt, natürlich ganz kleine Startups und so weiter. Aber es gibt wahnsinnig viele neue Anbieter, eben weil es nicht so kompliziert ist, ein Elektrofahrzeug zu konstruieren, allerdings auch zu produzieren, zumindest mal, wenn es im Scale ist, wie ein Verbrennungsfahrzeug. Und dementsprechend wagen sich dann natürlich eine Menge unterschiedliche neue Firmen ran. Wir haben unterschiedliche Kunden gefragt, also zum Beispiel jetzt mal im Zusammenhang mit chinesischen Herstellern, wen kennt ihr denn da so? Und da war die Reaktion recht verhalten. Also da kannte man vielleicht ein paar europäische Marken wie Polestar oder MG, also alte europäische Marken oder europäisch anmutende Marken, hinter denen chinesische Hersteller stehen, in dem Fall SAIC oder Geely. Aber viel mehr war da eigentlich nicht rauszufinden. Und das, was da aber interessanter war, war dann der Moment, wenn man so gefragt hat, ja, überlegst du dir denn überhaupt, da chinesische Marken in deinen Kaufprozess einzubinden? Nee, eigentlich nicht. Aber das Interessantere war, wenn ich es denen zeige und wenn ich dann am Ende sage, schau mal, das ist das Fahrzeug, das und das sind die unterschiedlichen Attribute, dann waren die Leute schon relativ interessiert. Und dann vielleicht letzte Bemerkung dazu. Und die IAA hat natürlich schon auch dazu beigetragen, dass bestimmte Marken schon auch ein bisschen bekannter geworden sind. BYD kennt jetzt meines Erachtens nach auch jeder nach der IAA.
Ein Aspekt, den haben Sie zweimal genannt, dass es einfacher ist, ein Elektroauto zu bauen, als einen Verbrenner zu bauen. Kann das nur bedingt nachvollziehen. Man kann natürlich jedes Mal, wenn man ein so komplexes Thema wie ein Fahrzeug baut, kann man es total kompliziert machen und individuell und in jeder Komponente das Allerbeste reinstecken. Oder man sagt, naja, pass auf, was ist die Anforderung, ich will bequem von A nach B kommen, das auch noch irgendwo sicher. Was ich damit fragen will, hat da vielleicht auch ein Umdenken eingesetzt in diesen neuen, relativ neuen Bereich Elektromobilität, dass man sagt, wir machen es jetzt einfach, auch einfach?
Wahrscheinlich ein bisschen von beidem. Also worauf ich mich am Anfang bezogen habe, ist natürlich alleine nur, wenn man das von der Anzahl der Teile betrachtet. Und die Anzahl der Teile, jetzt mal rund um den Verbrennungsmotor, natürlich exponentiell viel mehr, als wenn ich jetzt einfach nur einen Elektromotor, einfach nur eine entsprechende Software und einfach nur Batterien zur Verfügung stelle. Das ist jetzt von der Komplexität der einzelnen Teile, aber natürlich auch von der Harmonisierung der unterschiedlichen Zulieferer zum richtigen Zeitpunkt am Band und auch in der Entwicklung, ist jetzt erstmal grundsätzlich weniger komplex. Deswegen ist das natürlich schon auch ein Punkt, warum sich dann da unterschiedliche Firmen eher heranwagen. Aber ja, ich habe deswegen so ein bisschen überlegt, ich stimme Ihnen auch zu, weil wenn Sie zum Beispiel im Interior schauen, und das jetzt mal unabhängig von der Elektromobilität, wirkt viel, viel sleeker, viel, viel aufgeräumter. Und da sind dann absichtlich Teile auch weggelassen, in Anführungsstrichen, unabhängig davon, dass man sie an anderer Stelle weglassen muss, weil es einfach nicht notwendig ist um den Antrieb herum. Aber ich glaube, dass wir trotzdem noch zwei Felder haben. A, das Feld, wo Kunden Fahrzeuge kaufen, nach wie vor, weil es ein Status ist, weil man es auch mag, auch im Elektroumfeld. Das ist nicht nur Verbrenner, sondern im Elektroumfeld ganz genau so. Also sonst würde sicherlich nicht Rolls-Royce sich an ein Elektrofahrzeug heranwagen mit dem Spectre. Also das ist nach wie vor natürlich absolutes Premium- und Luxusverständnis. Aber ja, im Volumenumfeld ist es häufig so, man sieht das auch schon am Design, sehr, sehr vergleichbar. Da geht es dann um Reichweite, geht um die Ladegeschwindigkeit. Da geht es mehr um Attribute, die weniger mit Status zu tun haben, mehr mit Funktionalität. Mhm. Und da würde ich Ihnen absolut zustimmen, ja.
Also im Grunde genommen von der technischen Seite ist es ja völlig wurscht, ob ich so einen Elektromotor in den Föhn einbaue oder in den Rolls-Royce. Ja, aber eine Sache vielleicht noch. Sie sprachen ja die IAA an, die ist ja ebenfalls am vergangenen Wochenende dann zu Ende gegangen. War das dann ein Pflichttermin für Sie? War denn alles Elektro auf der IAA?
Also Pflichttermin ist das eigentlich nicht, weil ganz ehrlich, ich gehe super gerne dahin, weil man endlich mal wieder auch alle wieder sieht. Ne? Und das ist, ich bin schon auch jemand, der digital arbeiten kann, aber am Ende doch auch den physischen Kontakt sehr gerne mag. Und das ist bei der IAA einfach so, dass man fast alle Menschen, die man da so kennt und schätzt, da wieder trifft.
Also streiche Pflichttermin, setz gesetzter Termin.
ist ein gesetzter Termin, okay. Ist ein gesetzter Termin und ja, also das Umfeld, die Sonne scheint und sozusagen das eigene Hobby, Autos, die Automobilindustrie steht aufgereiht. Erstmal in München, das ist ja grundsätzlich erstmal ein schöner Einstieg. Das, was Sie gefragt haben, ja, überwiegend sehen wir da Elektrofahrzeuge und auch von Unternehmen, die vorwiegend im Moment immer noch Verbrennerfahrzeuge verkaufen. Und es wurde im Vorfeld natürlich auch viel diskutiert im Sinne von, naja, verbeugt sich jetzt da unsere Industrie eigentlich den Kritikern gegenüber und um da keinen Ärger zu haben, stellt man da eigentlich hauptsächlich Elektrofahrzeuge aus. Da kann man drüber streiten, aber vom Grundsatz ja so, dass wir uns eben in einem saturierten grundsätzlichen Automobilmarkt befinden, mal alle Antriebsformen zusammengenommen und nur das Elektrosegment wächst. Deswegen macht das natürlich schon Sinn, wenn man dann da die entsprechenden vergleichbaren Fahrzeuge für die Kunden zur Verfügung stellt, weil die natürlich jetzt im Moment auch überlegen, in dem Moment, wenn ich mir ein Elektrofahrzeug kaufe, welches denn dann? Und wenn ich schon sage, die Chinesen sind mit super vielen Fahrzeugen da, dann muss ich natürlich auch aus allen anderen Rohren schießen, um zu zeigen, was hat denn auch die deutsche Automobilindustrie da zur Verfügung? Da will ich auch nicht ewig gestrig wirken und stelle mir den ganzen Stand damit Verbrennern voll, nur weil ich immer noch 85% Verbrenner verkaufe. Deswegen finde ich, das muss man ein bisschen ausgewogen betrachten. Ja, ich will ja jetzt auch nicht total rumprovozieren, aber auf der anderen Seite macht das schon Sinn, eben auch das dahin zu stellen, was man hat. Aber ja, zu Ihrer Frage, vom Grundsatz überwiegend natürlich Elektromobilität zu sehen.
Und was macht jetzt Barrels, was macht der Burkhardt auf der IAA? Wie geht das? Wie kann ich mir das vorstellen? Mit was für Erwartungen sind Sie dorthin gegangen und mit welchen Erfahrungen sind Sie zurückgekommen? Was für Fragen stellen Sie und welche Fragen werden Ihnen gestellt?
Also ich hatte es ja eben schon mal angedeutet, ich gehe da gerne hin. Ich wäre jetzt von mir selber enttäuscht gewesen, wenn ich jetzt Fahrzeuge gesehen hätte, von denen ich noch nie irgendwas gehört hätte. Dann müsste ich mir natürlich schon Gedanken über meinen Beruf machen. Deswegen war ich jetzt produktseitig nicht wahnsinnig überrascht. Was ich aber viel, viel interessanter finde, ist dann in der Tat das, was Sie gerade gefragt haben, hinter den Fahrzeugen, hinter den Herstellern, auch mit den entsprechenden Menschen zu sprechen, um auch mal zu schauen, was sind denn dann am Ende die Fragestellungen, die sich hinterher auch bündeln lassen? In welche Richtung fragen denn da eigentlich alle? Und egal jetzt, ob die Chinesen selber oder aber auch von der europäischen Seite, es ging schon viel um China und es ging schon viel auch um die Frage, ja, wer wird es denn dann hinterher schaffen und wer wird sich denn dann hinterher durchsetzen und was sind dann die Gründe dafür, dass sich neue Firmen durchsetzen, wird das denn dann eher im Premium, wird das eher im Volumensegment sein? Brauchen wir eine Produktion in Europa? Brauchen wir, von Chinesen vielfach gestellt die Frage, brauchen wir eine andere Marke? Weil vielleicht die Europäer beispielsweise jetzt wie bei MG eher mit einer europäisch alten traditionellen Marke zurechtkommen als mit einer chinesischen Bezeichnung oder so. Das waren grundsätzlich Diskussionen und die suche ich. Also und dementsprechend treffe ich mich zum einen natürlich mit den Leuten, wie eben gesagt, die ich einfach gerne mag, lange nicht gesehen habe und natürlich auch, um inhaltlich da weiterzukommen, weil sich einfach nur das Fahrzeug und die Attribute anzuschauen, das bringt nichts, sondern man muss sich natürlich die Welt auch dahinter anschauen und das ist mir, glaube ich, in den 5 Tagen ganz gut gelungen.
Jetzt gibt es ja ganz aktuell, aber köchelt sicherlich schon seit ein paar Tagen, dieses Thema, dass die EU Strafzölle prüft gegen Autos aus China, falls nachgewiesen werden kann, dass diese Branche unlauter subventioniert wird. Ich will mal so ganz flapsig sagen, die Reaktion Chinas ist absolut erwartbar, wenn die EU Strafzölle einführen würde.
Absolut. Also das ist auch völlig unrealistisch. Wobei, was ist da jetzt heute schon unrealistisch? Aber zumindest jetzt mal nachteilhaft aus einer deutschen Perspektive. Wir sehen das ja in den USA, 25% plus 2,5% jetzt für chinesische Fahrzeuge, 27,5% Einfuhrzölle für ein chinesisches Fahrzeug. Da kannst du im Grunde sagen, der Markt ist dicht. Also wenn wir uns da was Ähnliches einfallen lassen würden, dann genauso wie Sie sagen, dann gäbe es natürlich eine entsprechende Gegenreaktion. Die fällt für die Amerikaner gar nicht so gravierend aus, weil wenn man sich das schon früher angeschaut hat, dann waren vom Grundsatz her die Verkaufszahlen amerikanische Fahrzeuge in China schon immer sehr, sehr gering. Also der Schlag, der dann passiert, wenn ich da weniger verkaufe bis gar nicht, ist natürlich unvergleichbar zu, ich bin 30, 40, vielleicht mehr Prozent abhängig im Verkauf vom chinesischen Markt und gleichzeitig auch noch auf der Batterieseite. Also von daher wären wir da, glaube ich, nicht sonderlich gut beraten, wenn wir versuchen würden, uns zu schützen über Zölle. Wenn wir im Moment realisieren, dass wir vielleicht technologisch nicht gut genug sind, dann müssen wir uns vielleicht darauf konzentrieren, technologisch besser zu werden und nicht alles über Protektionismus zu lösen. Also das halte ich in dem Fall für die völlig falsche Strategie.
Barrels sind ja die Experten für automobile Lösungen Und Sie haben ja vor einiger Zeit das Thema weitergedreht, auch in den Bereich Finanzen rein, und haben gesagt, wir packen jetzt mal unser ganzes Wissen in einen Index rein. Und herausgekommen ist der WisdomTree Global Automotive Innovators Index, und dann ist ein ETF drauf gemacht worden. Was hat sich da getan?
Also das ist ja noch ein relativ frisches Produkt, also was natürlich damit grundsätzlich auch beschäftigt ist, auch Geld von den entsprechenden Investoren einzusammeln. Und das ist eine Phase, die immer eine Zeit lang dauert. Das übernimmt unser Partner WisdomTree in dem Fall. Und da sind wir aber eigentlich noch immer sehr, sehr optimistisch und natürlich auch interessiert daran, weitere Kapitalmarktprodukte aufzulegen. Das Interessante daran ist, dass, glaube ich, diese Industrie relativ komplex ist. So wie Sie das sagen, ist es sehr, sehr wichtig, irgendwie da ein Grundwissen zu haben, um dann aber auch natürlich, um unsere Unabhängigkeit zu bewahren, entsprechende Algorithmen dann auch die Arbeit machen zu lassen. Denn vermischen darf man das nicht. Aber vom Grundsatz her sind wir da mit unseren Aktivitäten rund um Capital Markets da ganz zufrieden.
Dr. Jan Burkert von Barrels, die Experten für automobile Lösungen. Dankeschön fürs Interview.
Herzlichen Dank, Herr Groß.
Börsenradio Network AG.